zu diesem Audio-Livecast zum Thema, wie funktioniert eigentlich Emotional Storytelling? Ich bin Max und ich werde die nächsten 30 Minuten mit euch verbringen. Bin mir bewusst, dass 30 Minuten zu dem Thema Emotional Storytelling viel zu wenig ist und wir heute eigentlich nur ja, so einen kleinen seichten Einstieg erstmal in das Thema machen können. Ich würde euch gerne mal abholen, was so die Grundlagen sind, was man damit machen kann, was ich in den letzten Jahren, eigentlich seitdem ich mich damit beschäftige, gelernt habe. Und eventuell nehmt ihr das ein oder andere mit. Und wenn euch das Thema dann zusagt, dann können wir danach natürlich auch gerne nochmal ins Gespräch kommen und uns weiter austauschen. Ich fand es super cool, dass die Resonanz sehr groß war für dieses Event, war etwas verwundert über die vielen Anmeldungen. Es zeigt aber auch, dass das Thema Emotional Storytelling und auch emotionale Kompetenz, was ja eigentlich damit zusammenhängt, ein super wichtiges Thema mittlerweile geworden ist. Sei es im Umgang mit Kundinnen, im Umgang mit Mitarbeitenden, im privaten Leben. Überall ist irgendwo Emotion ein wichtiger Faktor. Und je mehr man aktiver mit Emotionen arbeiten kann, umso besser, umso zufriedener ist man, umso eher kann man auch das erreichen, was man erreichen will. Und eine Art und Weise, Leute dazu zu bringen, in Anführungsstrichen, das zu tun, was man will, sei es jetzt in einem Verkaufsgespräch, einen Verkauf zu erzielen oder in einer Präsentation zu überzeugen oder vielleicht auch in einer Diskussion zu überzeugen, dafür ist das Emotional Storytelling geeignet, worüber ich euch jetzt ein bisschen was erzählen möchte. Ich will kurz mit einer kleinen persönlichen Story beginnen. Und zwar bin ich Produktmanager bei unserem Startup Matauno. Und ich würde von mir sagen, ich bin kein schlechter Produktmanager. Ich kenne so diese ganzen Grundlagen des, ich sag mal, modernen Produktmanagements. Also die Bedürfnisse verstehen, die Herausforderungen verstehen und nicht die ganze Zeit irgendwie Funktionen in den Vordergrund rücken, sondern es geht eigentlich immer um die AnwenderInnen am Ende, die mit der Anwendung interagieren. Und wie es in einem Startup so üblich ist, muss man auch als Produktmanager manchmal in ein Vertriebsgespräch gehen. Und das habe ich eigentlich auch schon immer sehr gerne gemacht und dachte mir, hey, du bist perfekt vorbereitet, du kennst diese ganzen akademischen Theorien, wie du dein Produkt verkaufst. Von Storytelling hast du auch schon mal was gehört und los geht's. Und dann bin ich in mein Vertriebsgespräch gegangen und habe angefangen, hey, lieber Kunde, das sind doch deine Herausforderungen, das sind unsere Lösungen. Magst du unser Produkt nicht kaufen? Und der Kunde war so, ja, klingt ganz spannend, trifft irgendwie schon den Kern. Ich melde mich wieder. Und naja, ich denke mal, jeder von euch kennt diese Aussage, ich melde mich wieder. Natürlich kam keine Rückmeldung zurück. Und das ist mir immer wieder passiert in ganz vielen Gesprächen, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich ist es ganz cool, was wir machen und guck mal, das sind doch die Herausforderungen und wir haben doch die perfekte Lösung für dich. Aber es kam nie wirklich was zurück. Und irgendwie scheine ich es nicht, den Gegenüber zu überzeugt zu haben. Das ist für einen persönlich natürlich ein bisschen niederschlagend. Das ist, wenn man Vertrieb macht und eigentlich Ziele erreichen will, natürlich sehr unangenehm. Aber vor allem in der Startup-Welt, wo es ja eigentlich darum geht, Erfolge zu erzielen und Kunden zu generieren, damit das Startup weiter am Leben gehalten wird, damit man Investoren gewinnt, dann ist es schon echt so ein Schlag in die Magengrube, wenn man es einfach nicht schafft, im Vertriebsgespräch was rüberzubringen. Ironischerweise war das Produkt, was ich verkauft habe, eine Emotionsanalyse für Marktforschungsunternehmen, also um herauszufinden, wie wirken Werbespots auf potenzielle Kundinnen. Und dann dachte ich mir, hey, nimmst du doch mal diese Software und analysierst deinen eigenen Pitch und schaust mal, welche Emotionen ich eigentlich transportiere und ob es vielleicht daran irgendwie liegt, dass ich mit meinem Gegenüber nicht so auf den gemeinsamen Nenner komme. Und habe dann angefangen, meinen eigenen Pitch mal aufzunehmen, mit unserer Software zu analysieren, habe mit ausgewählten KundInnen Gespräche geführt und auch die mal analysieren dürfen, um herauszufinden, hey, wie kommt eigentlich meine Story beim Gegenüber an? Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, was mein Problem war und wie ich irgendwie es schaffen könnte, besser zu werden im Vertrieb. Und damit bin ich beim Emotional Storytelling gelandet. Und bevor ich euch jetzt erzähle, was genau ich verändert habe, möchte ich ganz kurz mal auf die Grundlagen eingehen. Und zwar ist es so, Storytelling, ich glaube, ist mittlerweile vielen ein Begriff. Im Marketing ist es ja super beliebt, die Geschichte zu erzählen. Wir kennen es auch aus der Filmwelt, Hollywood, natürlich die Götter der Geschichtenerzählung. Und immer, wenn irgendwie sich so ein Werbespot bei uns cool verfängt, dann hat das irgendwas mit Geschichte zu tun. Es geht immer um die Heldenreise von der Herausforderung zur Lösung, vom Schatten ins Licht. Ich glaube, das ist jedem ein Begriff. Und die wichtigsten Aspekte einer Story sind oder lassen sich auf 4S zusammenfassen. Sie muss solo sein, das heißt also, wenn ich eine Story erzähle, darf es bloß ein einzelner Handlungsstrang sein. Sie muss sapient sein, also wir als Mensch müssen damit irgendwie resonieren. Es muss also zumindest irgendwo so eine vermenschliche Komponente geben. Sie muss simpel sein, einfach zu verstehen und einfach zu greifen. Und eine Story muss sensory sein. Das heißt also, wir als Mensch müssen sie irgendwie wahrnehmen, nicht nur kognitiv, sondern man muss es auch irgendwie spüren und fühlen. Und dabei geht es aber eigentlich nicht nur darum, Emotionen im Allgemeinen zu erzeugen. Das funktioniert zwar schon ganz gut, aber es gibt Unterschiede, wie Emotionen in so einer Story wirken können. Und genau das ist der Punkt des Emotional Storytellings, dass ich sage, okay, es geht auch darum, Emotionen, also die richtigen Emotionen zum richtigen Zeitpunkt beim Gegenüber zu erzeugen. Ein Beispiel ist unter anderem, wenn ich eine traurige Geschichte erzähle und beim Gegenüber Traurigkeit irgendwie erreiche, dann ist das eine Emotion, die sehr nach innen gekehrt ist. Die ermutigt jemanden nicht, eine Aktion durchzuführen, sondern man will sich am liebsten eigentlich auf die Couch legen, unter die Bettdecke und Eiscreme essen. Und dann komme ich nicht zu irgendeiner Handlung, die ich erreichen will. Aber wenn ich eine positive Emotion erzeuge, wie zum Beispiel Freude, dann kann ich jemanden wesentlich stärker motivieren, etwas zu tun. Und das ist der Punkt des Emotional Storytellings, dass ich genau Emotionen passend einsetze und versuche, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Emotion zu erzeugen. Jetzt habe ich viel über Emotionen gesprochen. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, warum eigentlich Emotionen? Warum sind Emotionen so wichtig? Denkt mal zurück an eure Kindheit. Was sind so die Episoden, die euch am ehesten im Kopf sind? Naja, in den meisten Fällen ist es das, woran ihr euch, also wo ihr besonders glücklich wart, irgendwie so fröhliche Emotionen, irgendwelche Ausflüge, irgendwie, weiß ich nicht, das Spielen im Schnee oder ja, das, was vielleicht auch ein bisschen dramatischer, tragischer war. Unser Gedächtnis ist sehr stark mit Emotionen verknüpft, vor allem das Langzeitgedächtnis prägt sich vor allem die Dinge ein, die man gefühlt hat. Es gibt dieses Zitat, "People don't remember what you said, but they remember how you made them feel." Und genau darauf spielt das an. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, dass Emotionen natürlich auch unsere Entscheidungen beeinflussen. Ich weiß nicht, ob wir hier, ich glaube, wir haben hier keinen Chat oder so in diesem Livecast. Deshalb kann ich jetzt nicht die Frage stellen, was denkt ihr denn, wie viel Prozent unserer Entscheidungen durch Emotionen beeinflusst sind? Aber ihr könnt ja mal ganz kurz drüber nachdenken. Was denkt ihr? Wie viel Prozent sind es, die von unseren Entscheidungen durch Emotionen beeinflusst werden? Ich gebe euch eine kurze Möglichkeit zum Nachdenken. Ja, also die von euch, die gedacht haben, hey, es muss ein besonders hoher Anteil sein, die liegen auf der richtigen Seite. Denn es gibt einen Harvard-Professor, den Gerald Zeltman, der sagt, 95% unserer Entscheidungen sind von Emotionen beeinflusst. Das heißt also, immer wenn ich also erreichen möchte, dass jemand eine Entscheidung trifft, eine Handlung durchführt, dann muss es zwangsweise auch um Emotionen gehen. Was Emotionen sind, da ist sich die Wissenschaft selbst noch nicht so richtig sicher. Es gibt da einen schönen Spruch, "Everyone knows what emotions are until you ask them to give a definition." Da ist immer noch eine Diskussion. Ist eine Emotion jetzt ein Prozess, in dem irgendwie was ausgelöst wird, zum Beispiel Serotonin und Oxytocin ausgeschüttet wird? Oder ist es dann der Zustand, in dem ich bin? Also bin ich in einem glücklichen Zustand oder bin ich glücklich, weil halt die Chemikalien durch meinen Körper fließen? So richtig hat man da die Kausalität noch nicht herausgefunden. Das ist eins der großen Mysterien. Es gibt irgendwie eine Korrelation zwischen Endorphinen und Happiness. Aber ja, da wird die Wissenschaft irgendwie noch ein bisschen weiter dran arbeiten müssen. Für mich ist es eigentlich wichtig, oder meine persönliche Einstellung zu Emotionen ist, dass ich sage, okay, Emotionen sind distinkt, das heißt, sie sind eindeutig unterscheidbar und sie sind in dem Sinne messbar, dass man in der Theorie zumindest sagen kann, hey, du fühlst dich jetzt freudig und du fühlst dich traurig. Und weiterhin ist Emotionen für mich ein multidimensionales Konstrukt. Also es gibt verschiedenste Aspekte, die Emotionen irgendwie auch in unserem Körper beeinflussen, von den physischen Reaktionen beispielsweise. Jeder von euch kennt das, wenn man irgendwie total aufgeregt ist und auf einmal das Herz schneller schlägt oder man ist ängstlich und es kommt die Gänsehaut. Das ist so ein Aspekt dieser Multidimensionalität, aber zwei Aspekte sind halt ganz wichtig. Das ist zum einen der kognitive Aspekt. Emotionen werden bei uns immer auch halt mit Gedankengängen verbunden, mit dem Erinnern an Dingen, mit der Entscheidungsfindung, weil, und das ist das zweite Konstrukt, Emotionen auch einen großen motivatorischen Part haben. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, auch zu wissen, welche Emotion löst etwas aktiv aus und welche Emotion ist eher so passiv. Da gibt es eine ganz spannende Studie von dem Jonah Berger, der hat auch das Buch Contagious geschrieben und sich damit befasst, was eigentlich Inhalte in sozialen Medien viral werden lässt. Also ihr kennt es alle, diese Shitposts und Shitstorms, aber auch natürlich diese positiven Nachrichten, die ganz viel geteilt werden. Und er hat herausgefunden, wenn die Nachrichten entweder super positiv sind von ihrer Grundemotion oder so eine ganz starke negative Emotion wie Ekel und Wut ausdrücken, dann werden sie ganz häufig geteilt. Aber wenn irgendwie ein Post beispielsweise nur Traurigkeit auslöst, ja, der erreicht nicht so eine große Reichweite dann wie die anderen Posts. Und deshalb ist es wichtig, sich dem bewusst zu werden. Und es gibt in der Psychologie ganz viele Effekte, die irgendwas mit Emotionen zu tun haben und die, wie Emotionen irgendwie unser Leben beeinflussen. Ich finde drei ganz spannend. Das eine ist der Aspekt des Cognitive Ease. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn ich mich mit einer Aufgabe beschäftige, die vielleicht ein bisschen komplexer ist, und ich bin dabei aber in einer positiven Grundstimmung, dann fällt es mir leichter, diese Aufgabe zu lösen. Übertragen auf eine Präsentation oder ein Verkaufsgespräch oder irgendwie eine Diskussion bedeutet das natürlich, wenn ich meinem Gegenüber etwas Komplexes oder was Schwieriges präsentieren möchte, klassisches Beispiel irgendwie so ein Pricing oder irgendwelche Limitierungen, dann sollte ich dafür sorgen, dass die Person vorher in so einer positiven Grundstimmung ist, dann fällt es ihr leichter, das zu verarbeiten. Ein zweiter spannender Effekt ist der Halo-Effekt, werdet ihr vielleicht auch schon mal gehört haben, wo es darum geht, man projiziert eigentlich Dinge von einer Entität auf etwas anderes. In der Praxis sieht das so aus, wenn ich euch etwas vorstelle, beispielsweise jetzt über Mataono spreche und sage, hey, das ist unser Produkt und das ist mega cool und ich wirke dabei super positiv und ihr denkt, oh, das ist cool, der Typ ist positiv, der ist interessant, dann übertragt ihr das automatisch auch auf unser Produkt. Einfach weil es diesen Halo-Effekt gibt und das Gehirn sich da so eine kleine Abkürzung nimmt. Und ganz spannend für die, auch für Storytelling ist die Peak-End-Rule. Die bedeutet, man erinnert sich eigentlich immer an die Peaks in einem Gespräch und das Ende. Und das heißt also, wenn ich ein Gespräch auf einer sehr positiven Stimmung beende, dann ist es fast egal, wie der Rest des Gesprächs lief. Wenn der so meh war, dann reicht es zumindest für die Erinnerung von mir und für die Erinnerung meines Gegenübers, dass das Ende gut war, um dieses Gespräch quasi positiv im Kopf zu behalten. Und mit diesem ganzen Wissen bin ich also rausgegangen und habe versucht, meinen Vertriebspitch bei uns im Startup zu verbessern und habe geschaut, okay, was kann ich vom Storytelling aus machen? Welche Emotionen kann ich an welcher Stelle bringen? Und habe für mich so peu à peu festgestellt, was ziemlich gut funktioniert. Und das ist bei uns dann ins Emotional Storytelling Framework geflossen. Also unsere Erfahrungen, die wir auch im Rahmen von Schulungen weitergeben, aber wie ich vor allem für mich immer wieder versuche, einen Pitch aufzubauen, wie ich versuche, ein Vertriebsgespräch aufzubauen. Und das ist es so, dass ich für mich das Gespräch in drei Teile unterteile. Da gibt es zum einen die Expositionsphase, das ist der Start. Dann gibt es die dynamische Hauptphase und dann gibt es den Abschluss. Und eigentlich jedes Gespräch lässt sich darauf ableiten und für jede Phase gibt es quasi unterschiedliche Dinge, die man tun kann, um sein Gespräch irgendwie voranzubringen. Das Ganze habe ich zusammen mit meinem Team entwickelt und wir haben es auch immer wieder jetzt in verschiedensten Studien und Kundenprojekten auch nachgewiesen mit unserer Emotionsanalyse, dass das ziemlich gut funktioniert. Der erste Part, die Exposition. Es ist so, jedes Mal, wenn zwei Menschen oder auch mehrere Menschen Aufeinandertreffen in einer Pitch-Situation oder in einem Verkaufsgespräch oder wie wir es heute haben hier mit diesem LinkedIn-Live-Event, man kommt ja erstmal mit einer quasi Lebenswelt in dieses Event, die nicht anders sein könnte. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt vorher ging. Vielleicht hattet ihr ein ganz stressiges Meeting bis 12 Uhr und seid dann ganz schnell hier zu dem Termin gekommen. Vielleicht hattet ihr aber auch schon einen Spaziergang und seid ganz entspannt. Vielleicht wart ihr wie ich, habt euch noch ein bisschen vorbereitet, wart auch ein bisschen aufgeregt. Wichtig ist, wir kommen alle irgendwie mit einer unterschiedlichen emotionalen Grundhaltung eigentlich immer in so ein Gespräch rein. Und daher ist die Expositionsphase auch so wichtig, um uns alle erstmal auf eine Wellenlänge zu bringen. Also zu schauen, hey, wir schaffen erstmal entweder ein positives Momentum. Und das habe ich zu Beginn versucht, als ich euch begrüßt habe, als ich ein bisschen über das Mittagessen geredet habe, aber auch als ich gesagt habe, hey, ich erzähle euch jetzt mal eine Story von mir, die vielleicht auch ein bisschen negative Emotionen hat, weil es halt einfach so eine traurige Geschichte unserer Seite war und auch so ein bisschen natürlich mich wütend macht, wenn wir keinen Erfolg haben. Und so schaffe ich es im besten Fall, dass wir zumindest alle uns emotional schon mal ein bisschen auf der gleichen Ebene einpendeln. Was dann wichtig ist, dass man emotional im Rest des Gesprächs auch nah beieinander ist. Das würde man auch langläufig als Empathie bezeichnen. Ein Trick, wie ich eigentlich versuche, in jedem Vertriebsgespräch das zu machen, ist, dass ich diesen Einstieg in das Gespräch immer ganz genau plane. Ich hatte vorgestern ein Vertriebsgespräch mit einer auch Vertrieblerin von einem Softwareunternehmen und ich habe vorher geguckt in ihrem LinkedIn-Profil, hey, was waren eigentlich so die letzten Erfolge, die sie gefeiert hat? Und habe dann versucht, gleich zu Beginn erstmal auf diese Erfolge einzugehen und das natürlich auch mit dem zu verknüpfen, irgendwie, was ich verkaufe. Aber überhaupt erstmal zu sagen, hey, cool, ich habe gelesen, du hast das und das und das erreicht, weil das sorgt beim Gegenüber natürlich dafür, dass derjenige sich ja vielleicht auch bewundert fühlt, aber vor allem auch gesehen und gewertschätzt. Und ich meine, ihr wisst ja auch, wie es ist, wenn man Feedback gibt und der Gegenüber sich freut, dann freut man sich auch als Feedbackgeber besonders. Und so ist es natürlich auch bei mir, wenn ich sage, hey, cool, ich habe gesehen, du hast die und die Erfolge gefeiert, dann freue ich mich mit der Person mit. Und auf einmal sind wir beide schon in so einem positiven Flow, der sich dann im Rest des Gesprächs auch durchführt. Also das ist eigentlich so eine Lehre, die ich immer gelernt habe, ich bereite mich und ihr bereitet euch dann entsprechend auch immer auf diese Gespräche oder Situation vor und jetzt nicht nur, ah, da kommt jetzt Person XY, der hat Rolle XY. Nein, man muss schon schauen, wo gibt es so einen emotionalen Anknüpfungspunkt. Und ein weiterer guter Aspekt, den ich für mich auch aktuell immer noch weiter trainiere und den ich leider auch noch nicht perfektioniert habe, ist so dieser emotionale Hookpoint, den man zu Beginn setzen kann. Das heißt also, man schafft zu Beginn vielleicht eine Story, so wie ich das geschaffen habe, zu der man auch immer wieder zurückkommen kann und die man immer wieder mit einer Emotion verbindet. Diese Story erzählt man aber nicht zu Beginn schon gleich zu Ende, sondern die zieht sich durch das ganze Gespräch. Es ist so ein bisschen das, was Netflix uns eigentlich immer wieder vorlebt. Es gibt die Folge, die ist cool, die nimmt einen mit. Auf einmal ist das Ende der Episode und es gibt einen Cliffhanger und man will am liebsten ins Binge-Watching gehen und weitergucken. So ist es ungefähr auch mit diesem emotionalen Hookpoint in der Expositionsphase. Dann gibt es die Hauptphase und in jedem Gespräch, sei es ein Vertriebsgespräch, ein Vortrag, eine Diskussion, es geht immer irgendwo darum, dass man natürlich auch rationale Argumente darlegen muss. Ein Verkauf läuft einfach nicht, wenn ich nicht auch darüber rede, das kann das Produkt, das kostet das Produkt, das sind die nächsten Schritte. Das muss ich zwangsweise erwähnen. Aber natürlich sollte das nicht ein Monolog sein, in dem ich einfach das nur abrattere oder in dem ich dem Kunden irgendwie erzähle, was er denn zu denken und zu fühlen hat, sondern in dem ich mein Gegenüber immer wieder auch mit einbeziehe und versuche, irgendwie Emotionen, die derjenige fühlen könnte, zu verweben. Und da ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt aus dem Storytelling, dass es ja darum geht, eigentlich den Held aus dem Schatten ins Licht zu führen, nochmal sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich der Schatten? Was will mein Gegenüber erreichen? Als wir damals an Marktforschungen verkauft haben, war es für uns immer so, hey, Projekte sind teuer, wenig Zeit, wenig Personal. Das ist immer so die Herausforderung, die sich Marktforschung gestellt haben. Und sich dann aber jetzt Gedanken zu machen, welche Emotionen verbinde verbinde ich oder verbindet mein Gegenüber, dem ich etwas verkaufen will, damit, um genau an diese Emotionen auch immer wieder anzuknüpfen, die vielleicht erstmal transparent offen zu legen und dann natürlich zu schauen, wie kann ich die umkehren, wie kann ich denjenigen von einer wütenden Stimmung vielleicht, weil man zu wenig Personal hat, dann umkehren in ein, hey, du hast aber schon mal das Top-Personal und wenn du die jetzt noch befähigst, dann können die mehr leisten und auf einmal ist dann die Person wieder glücklicher. So schaffe ich es also, so eine gewisse Dynamik an Emotionen ins Gespräch reinzubringen. Ein zweiter Aspekt ist immer, dass man auch nochmal so ein Amplifier setzt, also so ein Verstärker. Sei es jetzt, dass ich meine Story weitererzähle und sage, hey, jetzt habe ich das alles gelernt und auf einmal habe ich Erfolge gesehen. Kunden melden sich auf einmal wieder bei mir. Wir haben die ersten Verkaufserfolge. Also, dass ich irgendwie immer wieder schaue, dass ich auch die ein oder andere emotionale Spitze mit reinbringe. Und dann kommt das Ende des Gesprächs, an dem ich natürlich versuche, alle Handlungsstränge, die ich irgendwie im Rahmen meiner Story aufgemacht habe, zu beenden und dementsprechend dann auch nochmal auf meinen Hookpoint dann zurückkomme. Und das ist das ganz Wichtigste, und das richtet sich anhand dieser Peak-End-Rule und dem Cognitive Ease, die allerwichtigste Nachricht, die ich irgendwie jemandem mitgeben möchte, die kommt relativ weit zum Ende, definitiv nochmal, wenn sie vorher schon mal erwähnt wurde, umso besser. Wiederholung ist auch gut, steht da Tropfen höhlt den Stein. Aber ich muss sie mit einer positiven Emotion verbinden. Das heißt, entweder habe ich in dem Gespräch schon herausgefunden, was motiviert eigentlich mein Gegenüber und wie kann ich positive Emotionen bei dem erzeugen und kann das dann nochmal nutzen, um meine Nachricht da zu verpacken. Das ist die hohe Kunst. Oder ich sage, hey, ich zeige dir mal eine Vision auf, beispielsweise wie dein Leben, dein Geschäft, deine Tätigkeiten aussehen können, wenn du mein Produkt nutzt. Und Vision ist meistens immer positiv, wenn ihr nicht gerade über eine Dystopie sprecht. Und verpacke da doch mal meine Nachricht und sage, hey, jetzt musst du zum Abschluss kommen, um genau diesen positiven State of Mind nochmal zu erreichen, dass der Gegenüber dann sagt, ah, das Gespräch mit dem Max, das war positiv, daran erinnere ich mich gerne. Ach, und was hat er mir gesagt? Genau, sein Produkt kann das und das und das und das. Und so bin ich auch rausgegangen in meine Vertriebsgespräche und habe dann gesagt, okay, ich halte mich jetzt mal an mein Raster, ich plane meine Gespräche, ich versuche so dynamisch Mittelteil zu machen und ich versuche immer auch ein positives, also die wichtigste Nachricht mit einer positiven Emotion zu verbinden. Und siehe da, die Erfolge haben sich allmählich eingestellt. Natürlich ist noch viel auch, passt das Produkt zum Gegenüber. Aber wenn ich überhaupt die Möglichkeit habe, mein Gegenüber emotional zu erreichen, dann öffnet sich die Person ja auch ein bisschen mehr und man erreicht sie mehr. Und man hat die Möglichkeit, vielleicht nicht nur ein Gespräch zu führen, sondern zwei, drei und immer mehr natürlich auch seine Idee und sein Produkt weiter beim Gegenüber zu platzieren. Und so haben wir dann auch erste Lizenzkunden für unser Produkt gewonnen. Das ist natürlich dann für ein Startup der Moment, wo man den Gong schlägt, vielleicht mal eine Flasche Wein aufmacht und sich dann darüber freut, weil der erste Kunde ist immer der schwerste. Und das ist auch die wichtige Message, die ich euch mitgeben möchte, dieses Emotional Storytelling einen super großen Effekt haben kann, wenn man es denn richtig anwendet, weil man zumindest beim Gegenüber stärker sich in den Gedanken verfängt, stärker in den Gedanken bleibt und dementsprechend dann auch, man sagt ja immer, top of mind, tip of tongue, dann auch es eher dazu kommt, dass die Entscheidung für das eigene Produkt, für den Pitch, für irgendeine Diskussion dann geführt wird. Es gibt verschiedenste Studien, die sagen, wenn ich emotional mit meinem Gegenüber auf einer Wellenlänge bin, dann kann ich beispielsweise bei Vertriebsgesprächen 12% mehr Umsatz erzielen. Und genau dieses auf eine Wellenlänge kommen, erreiche ich mit dem Storytelling Framework. Das waren jetzt ziemlich schnelle 25 Minuten Druckbetankung. Ich habe euch mal ein bisschen erzählt, was unsere Forschung, unsere Gedanken, unsere Informationen zu dem Thema Emotional Storytelling sind. Wie gesagt, das ist noch nicht vollständig. Man kann sich allein mit dem Effekt von Emotionen, mit den einzelnen Phasen im Storytelling-Framework noch viel, viel spezifischer auseinandersetzen. Und dementsprechend endet natürlich auch hier noch nicht die Reise. Wenn ihr sagt, ihr findet das Thema grundsätzlich spannend und habt Bock, noch mehr Informationen zu erfahren, dann gibt es ein Webinar welches wir vor kurzem durchgeführt haben. Also es gibt die Webinaraufnahme. Wir hatten echt tolle SpeakerInnen und haben über die hohe Kunst des emotionalen Verkaufens gesprochen. Und auch wenn ich jetzt immer wieder über Verkaufen spreche, man kann es in so vielen Situationen des Lebens anwenden. Also hört da gerne mal rein. Es gibt leider keinen Chat, wo ich euch den Link zur Verfügung stellen kann, aber schaut gerne mal auf unserer Webseite nach. Da ist es definitiv verlinkt, www.mataono.com. Dort findet ihr das. Ansonsten schaut auch mal in unseren LinkedIn-Account von Mataono. Der müsste ja zumindest irgendwie oben rechts bei euch abgebildet sein. Auch da teilen wir immer wieder Nuggets, wie geht eigentlich Emotional Storytelling. Und wenn euch dieses Audioformat gefallen hat und ihr sagt, hey, das ist ganz, ganz entspannt, uns oder mir zuzuhören, zusammen mit meinem Kollegen Thomas habe ich auch einen Podcast, wo wir über Emotionen in ganz vielen verschiedenen Bereichen sprechen. Gerade heute ist die neueste Episode online gegangen zum Thema soziale Medien und Emotionen. Das ist auch ein Riesenfeld, worüber wir uns ausgetauscht haben. Hört da auch gerne mal rein. Ansonsten schreibt mich gerne an für Fragen und Feedback. Und ich danke euch, dass ihr den Teil eurer Mittagspause mit mir verbracht habt. Und ich hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen. Vielen lieben Dank. Bis bald.